Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer willkommen an einem Abend, an dem das aktuelle Fußball-Länderspiel der Männernationalmannschaft erst einmal hinten anstehen muss. Denn die Meldung des Tages betrifft zwar den Deutschen Fußballbund, aber nicht sein Gebaren auf dem Platz. Die Meldung des Tages kam von der Staatsanwaltschaft Frankfurt. Wieder einmal Hausdurchsuchungen in der Zentrale und bei aktuellen und ehemaligen DFB-Funktionären. Die Steuerfahnder, das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei waren da. Tim Brockmeier berichtet.
Auch Stunden nachdem die Frankfurter Steuerfahndung mal wieder die Türglocke beim DFB gedrückt und sich für eine Razzia Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft hatte, wusste der Chef des größten Sportfachverbandes der Welt, Präsident Fritz Keller, immer noch nicht so richtig, was da in seinem Hause vor sich geht.
Ich muss mir jetzt erstmal einen Überblick machen und ich werde die Fachleute jetzt konsultieren und fragen. Erst dann können wir Stellung nehmen. Vorher kann ich leider nicht sagen, sonst stoche ich eigentlich nur im Nebel rum.
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt stocherte zu der Zeit schon längst im Hause DFB und den Privatwohnungen von insgesamt 6 aktuellen und ehemaligen DFB-Funktionären rum. Der Vorwurf: schwere Steuerhinterziehung. Der DFB soll, die damaligen Verantwortlichen sollen, in den Jahren 2014 und 15 Einnahmen aus Bandenwerbung bei Spielen der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht korrekt versteuert haben, beziehungsweise durch ein Vertragskonstrukt mit einer Vermarkterfirma die Einnahmen bewusst falsch deklariert und damit dem DFB einen Steuervorteil in Höhe von knapp 5 Millionen Euro verschafft haben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt nennt das Verdacht der Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen.
Ich kann nur sagen, dass wir vollumfänglich kooperieren werden in der Angelegenheit,
sagt Keller, der seit rund einem Jahr im Amt ist und nicht beschuldigt wird, im Gegensatz zu 6 aktuellen und ehemaligen DFB-Kollegen. Während die Staatsanwaltschaft Frankfurt offiziell keinen Namen nennt, sickern diese aber durch. Beim damaligen Schatzmeister Reinhard Grindel, zwischenzeitlich auch mal DFB-Präsident, soll eine Hausdurchsuchung stattgefunden haben. Auch beim damaligen DFB-Vizepräsidenten Reinhard Rauball, dem aktuellen Vize Rainer Koch und Generalsekretär Friedrich Curtius. Und so ist die Skandalnudel DFB nach einer kurzen Phase der Ruhe wieder mittendrin in den Schlagzeilen.
Ich bin angetreten für volle Transparenz und ich bin für Aufklärung, um einfach eine saubere Zukunft für den Fußball zu haben.
Von solch einer sauberen Zukunft scheint der Deutsche Fußballbund aktuell aber mal wieder sehr weit entfernt.
Das also der Vorlauf zum Testländerspiel gegen die Türkei, das heute Abend in Köln stattfand, vor nur 300 Fans im Stadion wegen der Corona-Fallzahlen vor Ort. Und auch da gab es keine guten Nachrichten, nur ein Unentschieden der DFB-Elf. Holger Dahl.
Wieder einmal hat die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Schlussphase einen Sieg verschenkt. Der 3:3 Ausgleichstreffer für die Türkei durch den Düsseldorfer Fußballprofi Kenan Karaman fiel in der 4. Minute der Nachspielzeit. Deutschland ging immer wieder in Führung. 1:0 Draxler, Ende der ersten Halbzeit. 2:1 Florian Neuhaus, 57. Spielminute. 3:2 Luca Waldschmidt in der 81. Aber die Türken kamen immer wieder zurück. Ein sehr lebendiges Spiel des zweiten deutschen Anzugs, aber insgesamt am Ende dann unbefriedigend, weil ein 3:3 Unentschieden einfach zu wenig war nach diesem Spielverlauf gegen die Türkei.
Am 5. Spieltag in der Bundesliga der Frauen hat sich Doublegewinner VfL Wolfsburg die Tabellenspitze zurückerobert durch ein 4:0 gegen den SC Sand, berichtet Tabia Kunze.
Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind zum ersten Mal in dieser Saison Tabellenführer der Bundesliga. Und dafür hätte der 4:0-Sieg gegen den SC Sand kein Tor niedriger ausfallen dürfen. Die Wolfsburgerinnen schoben sich wegen eines mehr geschossenen Tores vor den FC Bayern, der parallel 3:0 gegen Duisburg gewann. Vor 625 Zuschauern in Wolfsburg war der VfL das komplette Spiel über hoch überlegen, nutzte insgesamt aber viel zu wenige Torchancen. Am effizientesten machte es Kapitänin Alexandra Popp, die per Kopf zum 1:0 traf und in der zweiten Halbzeit mit einem direkten Freistoß zum 3:0 nachlegte. Zwischendurch traf Pauline Bremer ebenfalls per Kopf zum 2:0. Den Schlusspunkt setzte Neuzugang Shanice van de Sanden mit dem Tor zum 4:0, ihrem ersten im VfL-Trikot.
Punktgleich hinter Wolfsburg der FC Bayern München, der einen 3:0-Sieg gegen Duisburg feierte. Gleiches Ergebnis für Turbine Potsdam gegen den SC Freiburg. Essen unterlag der TSG Hoffenheim mit 0:3 und Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen trennten sich 2:2. Und bei den French Open in Paris kämpfte heute die letzte verbliebene deutsche Einzelspielerin um den Einzug ins Halbfinale. Doch der bisher größte Erfolg von Laura Siegemund endete im Viertelfinale. Guido Ringels Tageszusammenfassung beginnt aber mit dem Topfavoriten der Männer.
Sorge um Novak Djokovic, denn die Nummer 1 der Welt musste sich quälen, um das Halbfinale zu erreichen. Körperlich angeschlagen reicht es zwar zum Viersatzsieg gegen den Spanier Carreño Busta, aber das Pflaster im Nacken und offensichtliche Schmerzen im Arm machten dem Serben und Favoriten zu schaffen. Zumal er nun im Halbfinale auf den starken Griechen Tsitsipas trifft, der mit seiner extrem druckvollen und genauen Spielweise ein superschwerer Gegner werden wird. Zu schwer am Mittag bereits die Aufgabe für Laura Siegemund. Sie ist in 2 schnellen Sätzen an der Tschechin Kvitova gescheitert. Dennoch war es ein gutes Turnier für die Deutsche, die erstmals in ihrer Karriere im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers stand.
Ich denke, wenn ich jetzt mal zur Ruhe komme, mal wieder nach Hause komme, weil ich habe jetzt sehr viel gespielt, aber dass ich dann zurückblicken kann und das echt auch nochmal sehe, was ich da erreicht habe und auch mich ein bisschen stolz darauf bin und dann sicher auch ein bisschen belohnen werde mit einfach ein bisschen Ruhe und sich mal ein paar schöne Tage daheim zu machen, das werde ich mit Sicherheit tun.
Siegemund also ist als letzte Deutsche im Einzel raus und ihre Gegnerin vom Mittwoch, Kvitova, trifft nun im Halbfinale auf die Australian Open-Siegerin Sophia Kennen. Das deutsche Herrendoppel Krawitz-Mies spielt jetzt als letzte deutsche Note im Turnier am Donnerstag um den Einzug in das Endspiel.
Flensburg will in der Handball-Bundesliga wieder vorne mitmischen diese Saison und bisher läuft das trotz Verletzungssorgen nach Plan. Gegen die HSG Nordhornlingen gelang der 2. Sieg im 2. Spiel, aber nicht ohne Startschwierigkeiten, berichtet Norman Nave.
Eine Viertelstunde lang rieben sich die 900 Besucher in der Flensburger Arena verwundert die Augen, denn der Außenseiter aus Niedersachsen führte zwischenzeitlich mit 3 Treffern. Die SG zeigte sich bis dahin vor allem im Angriff unkonzentriert und scheiterte immer wieder an Nordhorns starkem Torwart Burmeester. Dann aber legten die Flensburger los. 11:1 Tore in Folge und beim Halbzeitstand von 18:14 für die Gastgeber war das Kräfteverhältnis wieder gerade gerückt. Vor allem SG-Kreisläufer Domen Sikosek-Peiko war mit 8 Toren vor der Pause nicht zu halten. Nach dem Wechsel bestimmte die SG weiter das Geschehen, ohne dabei zu glänzen. Am Ende stand ein 33:26 Sieg für die Flensburger.
Eine ganz frische Meldung aus der Leichtathletik. Weltmeister Joshua Cheptegei aus Uganda hat in Valencia den 15 Jahre alten Weltrekord über 10.000 Meter geknackt. Er kam in 26 Minuten 11 ins Ziel. Corona hat auch für Athletinnen und Athleten vieles auf den Kopf gestellt, selbstredend, weil die Olympischen Sommerspiele in Tokio verschoben wurden. Corona hat für viele aber ganz besonders finanzielle Auswirkungen. Da kamen die positiven Nachrichten der Stiftung Deutsche Sporthilfe gerade recht. Die hat die Deutsche Sporthilfe im Bundestag Sportausschuss vorgestellt. Matthias von Lieben berichtet.
Finanzielle Planungssicherheit für die deutschen SpitzenathletInnen. Die besteht laut dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Deutsche Sporthilfe, Thomas Berlemann, trotz Corona auch schon für das kommende Jahr, wenn in Tokio die Olympischen Spiele stattfinden sollen.
Insofern ist das eine sehr gute Nachricht für die Athleten und gute Partnerschaften werden im nächsten Jahr weiterlaufen und deswegen gehe ich davon aus, dass die Förderung entsprechend weiterlaufen wird.
Klar war das nicht. Die Stiftung, die rund 4.000 AthletInnen in Deutschland finanziell fördert, finanziert sich zwar einerseits aus jährlichen Bundesmitteln in Höhe von 7 Millionen Euro, die auch im Haushalt für das kommende Jahr eingeplant sind, doch andererseits kommt ein Großteil des Budgets aus Spenden, Benefizveranstaltungen oder von Unternehmen der Privatwirtschaft. Mittel, die wegen der Pandemie zunächst nicht sicher eingeplant werden konnten. Bei der Audienz im Sportausschuss stellte die Deutsche Sporthilfe auch die neu geschaffene Möglichkeit einer Altersvorsorge für SpitzensportlerInnen vor. 2,75 Millionen Euro stellt der Bund dafür in diesem wie im nächsten Jahr zur Verfügung. Die Idee dahinter erklärt Thomas Gutekunst, Sporthilfevorstand für den Bereich Athletenförderung.
Im Hintergrund ist, dass die Athleten durch den verspäteten Berufseinstieg kommen sie erst später in die Einzahlungen in die Alterssysteme. Und diesen Nachteil, den die Athleten haben, den sollen sie nicht haben, den wollen wir ausgleichen.
Das Konzept sieht vor, antragsberechtigten SportlerInnen rückwirkend zum 1. Januar 2020 eine Altersvorsorge mit 250 Euro pro Monat zu bezuschussen. Bezugsberechtigt sind deutsche Olympia- oder Paralympics-Kaderathletinnen sowie solche, die im 3. Jahr einem sogenannten Perspektivkader für den Nachwuchs angehören und die im Vorjahr nicht mehr als 45.000 Euro verdient haben. Als wichtiges Signal bezeichnete die Altersvorsorge nicht nur die Sportausschussvorsitzende Dagmar Freitag von der SPD, sondern auch die grüne Oppositionspolitikerin Monika Lazar.
Das ist erst einmal ein Anfang und wir müssen einfach schauen, wie es sich entwickelt. Aber es ist auf alle Fälle gut, dass es diese Möglichkeit gibt.
Berichtet Matthias von Lieben. Und zum Schluss noch das. Der Mannheimer Eishockeyspieler Tim Stützle ist an 3. Stelle bei der NHL Draft ausgewählt worden. Er wurde von den Ottawa Senators geholt. Das war Sport aktuell. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.